Wir freuen uns, dass wir auch sonnig weitermachen können hier auf dem blauen Sofa. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich die Schauspielerin, Autorin und Querdenkerin Renan Demirkan.
Dankeschön. Hallo, guten Tag. Danke.
So, die Buchmesse hat ja jedes Jahr so ein Motto und auch ein Gastland. Und in diesem Jahr ist es ja etwas, was mit uns ganz viel zu tun hat. Die Türkei. Das offizielle Motto heißt faszinierend farbig. Staatspräsident Abdullah Gül war hier, der Außenminister war hier, es wurden Reden gehalten und es geht um die deutsch-türkische Freundschaft. Obwohl es ein Begriff ist, der relativ selten ist. Deutsch-amerikanische Freundschaft, früher in der DDR deutsch-sowjetische Freundschaft. Und die Bild-Zeitung macht jetzt eine Serie Super Freunde. Wie finden Sie das?
Gut, super. Wenn Sie denn auch super Freunde werden, ist das sehr gut.
Können wir uns mal über die Freundschaft und das Freundschaftsverhältnis so ein bisschen vorsichtig annähern? Wie würden Sie es momentan definieren?
Ich habe in meinem Buch geschrieben, dass es immer noch so etwas ist wie eine kulturelle Quarantäne, in denen sich die Migranten, insbesondere die türkischen Migranten, befinden, weil man sie nie wirklich in die Mitte der Gesellschaft hineingebeten hat. Also von Freundschaft ist da sicher auf persönlicher und privater Ebene ganz viel. Ich habe ganz viele deutsche Superfreunde, weißt du? Aber so auf der großen politischen Ebene ist das doch sehr, ich sag mal, zurückhaltend.
Haben Sie die Eröffnung mitbekommen, die Eröffnung mit Herrn Steinmeier und dem Staatspräsidenten?
Ich hatte überall hin wunderbare Einladungen. Ich konnte nicht. A, ja. Hatte ich Lesung, B, bin ich in den Proben in Essen. Leider, leider.
Ich habe nämlich, es gab ja dann auch eine Rede, und zwar eine, die von Substanz war, die des Nobelpreisträgers Orhan Pamuk. Er saß gestern hier auf dem Sofa. Ich würde Ihnen gerne zwei Zitate vorlesen aus dieser Rede hier in Frankfurt zur Eröffnung der Buchmesse und gerne wissen, wie Sie darüber denken. Also, er sagte am vergangenen Dienstagabend, wir Türken haben uns in den letzten 100 Jahren so missverstanden gefühlt, dass wir aus dieser Einstellung geradezu einen Teil unseres Selbstverständnisses beziehen. Von den anderen nicht anerkannt zu werden, ist für die meisten von uns nachgerade ein Beweis für die Originalität und die Substanz unserer Kultur und Literatur. Hat er recht? Missverstanden?
Oh je, da kann ich natürlich nicht mithalten, weil ich bin ja nur eine 7-jährige Türkin. Und Orhan Pamuk ist schon ein paar Jahre älter als Türke. Das heißt, meine Biografie setzt sich eher zusammen aus einem hauptsächlichen 46-jährigen deutschen Anteil. Das heißt, ich rede als, wenn Sie so wollen, 7-jährige Türkin bei dieser Geschichte mit, die das aus dem Geschichtsbuch kennt. Wahrscheinlich hat Herr Pamuk recht, das weiß ich nicht. Aber was also in dem Subtext da drin steckt, das trifft mit Sicherheit für die große Masse der Migranten hier zu, die hierher gekommen worden sind und immer noch nicht angekommen sind, weil sie nicht angenommen wurden. Das weiß ich jetzt nicht, wie das für einen Gesamttürken sich befühlt, das weiß ich nicht. Ich weiß, wie es sich hier anfühlt.
Über das Ankommen reden wir gleich. Ich würde gerne noch mal in der Türkei bleiben, weil das Land präsentiert sich ja hier als faszinierend farbig und es sind 150 Autoren.
Das ist es auch.
Ja, ja. Zweiter Teil des Zitates, etwas weiter in der Rede, sagt Orhan Pamuk, der Hang des türkischen Staates, Bücher zu verbieten und Schriftsteller zu bestrafen, hält immer noch an. Aufgrund des Paragraphen 301 des türkischen Strafrechts, mit dem man Schriftsteller wie mich einzuschüchtern versucht, wurden Hunderte von Schriftsteller und Journalisten gerichtlich belangt und verurteilt.
Ist das? Dieser Paragraph ist der Beleidigung des türkischen Staates.
Antitürkentums. Des Türkentums, genau. Ist das für Sie, und das wird ja in der europäischen Politik oder in der deutschen Politik immer so als Gradmesser genommen für eine EU-Mitgliedschaft. Wäre das für Sie auch so eine Art Dollpunkt?
Also ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg. Das sind ja alles so Rudimente aus dem Militärstaat des Kemalismus, der also ums Verrecken dieses Land in eine türkische Republik verwandeln wollte und da auch wirklich Minderheiten niedergeknüppelt hat. Das gehört mit dazu, dass man sich auch nicht widersetzen oder kritisieren durfte. Das gehört alles mit dazu. Da die EU ja die kleinen Fenster schon ein bisschen geöffnet hat, zwingt sie natürlich die Türkei auch dazu, Freiheiten zuzulassen, insbesondere Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. die Freiheit der Bildung. All das wird ja jetzt sukzessive geöffnet und auch, dass politische Parteien kritische Äußerungen gegenüber dem Staat haben dürfen. Ich denke, je mehr das Fenster zur EU sich öffnet, desto mehr öffnen sich auch dort die Freiheiten. Deswegen freue ich mich, wenn immer mehr Fenster aufgemacht werden.
Nun gibt es ja ein großes, schweres Argument, das immer gebracht wird, dass die Kulturen so unverträglich wären, dass es einfach nicht geht. Das sei Islam und das sei Christentum.
Es ist
der
Bosporus dazwischen. Es ist eine furchtbare Altlast, auch noch aus der Kohl-Regierung, der da sagte, also wirklich geschwollener Brust, der sagte, die Türkei passt mit der Kultur nicht nach Europa. Das ist so etwas, wo ich richtig, also hier so diese kleinen kurzen Nackenhaare, sehen Sie die? Die stehen sofort so breit. Was heißt das? Wie kann man als ein Mensch aus der Vergangenheit gelernt haben, wie kann man kulturelle Grenzen ziehen? Wie kann man mit Worten so stigmatisieren, dass man andere auf Entfernung hält, auf Abstand, sie für fremd, gar unzugänglich erklärt? Ich verstehe das nicht. Das hat nichts mit der Französischen Revolution zu tun. Und der Aufklärung schon gar nicht.
Aber kann es nicht sein, dass in Istanbul all das, was Sie beschreiben, Kultur, die Vielfalt, auch die Öffnung, alles vorhanden ist? Und je weiter wir östlich gehen, stoßen wir auf Dinge wie Zwangsheirat, Ehrenmord, Blutrache.
Heißt das
nicht doch, dass es da unterschiedliche Stufen gibt?
Ja, hier prügeln Männer auch ihre Frauen. Die Frauenhäuser sind voll. Wir haben hier zwar nicht die Blutrache, aber Gewalt von Männern auf Frauen ist nicht eine kulturelle Frage, sondern eine Geistesfrage.
Die Frage ist ja, ob das sozusagen durch Vordenker, durch die Kirche dann auch noch sozusagen sanktioniert wird oder gedeckt wird.
Hier?
Nein, in der Türkei.
In der Kirche, zumindest von religiöser Tradition, wird das sicher sanktioniert und gedeckt. Aber es ist nicht so, dass ein Türke, ein Moslem per se seine Frau verprügelt, dass ein Moslem per se Blutrache übt. Es sind aufklärerische Momente, die dort noch nicht angekommen sind. Wissen Sie, wenn ein Land zum Drittel noch Analphabeten hat, wenn das eine Grundschulausbildung jetzt erst, seit erst 8 Jahren, auf 8 Schuljahre erweitert worden ist, bis vor 8 Jahren, 10 Jahren war es auf 5 Jahre. Eine Grundschule war nur 5 Jahre. Solange Menschen dumm gehalten werden, machen sie dumme Sachen. Und es war in der Türkei so.
Wir reden jetzt über das Ankommen. Wir kommen auch ganz schnell zum Buch, aber das möchte ich einfach noch sozusagen im Vorfeld klären, über das Ankommen. Glauben Sie, dass dieser Prozess des Ankommens des Staates Türkei in die EU für die Türkei eine wichtige oder sogar zentrale Rolle spielen könnte und auch für die Europäer selbst?
Also ich glaube, dass die Europäer nur davon profitieren können, weil es ist ein großartiges, schönes Land mit einer ganz großen, weitreichenden Kultur. Und ich glaube, es vor allen Dingen profitieren die Menschen in der Türkei davon. Und das ist das, was für mich zählt, als Künstlerin auch. Dass ja jeder einzelne Mensch von einer größeren Freiheit, die die EU mitbringt, profitiert. Und dafür lohnt es sich allemal, die Fenster und die Türen zu öffnen.
Man kennt Sie als Schauspielerin und einige, und hier, ich denke, auf der Messe sowieso auch als Autorin. Aber können Sie uns noch mal erzählen, wie das war, als Sie mit 7 Jahren hier in Deutschland angekommen sind?
Wie das war? Aus meinen Kinderaugen heraus gesehen, sehr sauber. Und es waren alle so große Menschen. Ich weiß noch, dass wir unseren letzten Umsteiger mit dem Zug aus Istanbul in München hatten. Wir mussten von einem Bahnhofseite des Bahnsteigs auf die andere. Und ich fand es unglaublich, wie groß alle Menschen hier sind. Und die hatten alle dieselben Anzüge in meiner Erinnerung. Und es war sauber, unglaublich sauber.
Sie sind mit Ihren Eltern gekommen. Wie waren Ihre Eltern darauf vorbereitet? Was haben Sie von Ihren Eltern erlebt und mitbekommen? Und wie sind Ihre Eltern in der Erziehung mit Ihnen umgegangen mit dieser neuen Situation?
Also ich schreibe in diesem Buch sehr bewusst, auch mit der Bitte der Lektorin, doch persönlich zu schreiben, aus 2 Gründen. Der eine Hauptgrund ist, dass meine Eltern, ich habe sie zu Hause gehabt, 2 Prototypen einer Einwanderungsgeschichte sind. Einmal mein Vater, der 1961 gekommen ist, und zwar mit Begeisterung, fest entschlossen, nach Deutschland zu kommen. Warum? Weil er dieses Land liebte, das Land der Denker und Dichter und vor allen Dingen der großen Musik, Beethoven. Wir wurden bis da oben hin abgefüllt davon. Und mein Vater ist auch 20 Jahre lang auch nicht in die Türkei zurückgefahren. Er wollte hierher. Und er wollte hier auch ankommen, 1961. Meine Mutter ist die Art von Migration, die gefolgt ist, dem Ruf, hier in dem Fall des Mannes, wie dann ein paar Jahre später viele dem Ruf des Geldes, der Armut. Also sie wollte nie wirklich von sich aus herkommen und auch bleiben. Sie wollte immer zurück, wie sie gesagt hat. Und trotzdem sind diese beiden Prototypen. Das heißt, der eine, der hierher kommen wollte, um zu bleiben. Und die andere, die gefolgt ist und immer das Zurück im Kopf hatte, sind sie aber nie angekommen und nie wirklich glücklich geworden. Warum? Das beantwortet der Vater im zweiten Kapitel. Sie haben uns hier nie wirklich gewollt, sagt der Mann, nach 50 Jahren.
Ich würde gerne nochmal beim Ankommen bleiben. Jede Familie hat ja auch eine Vorgeschichte. Die Ankunft in Hannover war das, glaube ich?
Ja, weil Hannover Ankara so ähnelt, hat mein Vater gesagt.
Die Geschichte Ihrer Familie geht ja viel weiter zurück und ist auch eine Geschichte von Vertreibung. Können Sie uns mal aufklären, was tscherkessische Abstammung bedeutet?
Tscherkessische Abstammung, das ist, ja, das ist die Geschichte, das? Die Geschichte der Vertreibung, weil dieses Volk, denen meine Eltern angehören und ich auch irgendwie natürlich, ist aus dem Kaukasus vertrieben worden, aus Adygeje. Das ist jetzt unter diesem Afrasien, was jetzt gerade richtig am Kloppen sind und wo sie streiten, da sind sie von Zar Nikolaus dem I. vertrieben worden, weil der an das Schwarze Meer wollte und dort die Kaukasen, insbesondere die muslimische Population, sowieso mit ihm auf Kriegsfuß war und nicht so zu unterordnen war wie der Rest. Die hat er einfach vertrieben. Die sind vertrieben worden im 17. Jahrhundert und die sind rüber nach Osttürkei, Syrien, jetzt Israel, also damals alles Osmanische Reich. Und das Osmanische Reich hat all diese Leute aus dem Kaukasus herzlichst gerne aufgenommen, weil sie im Krieg war wiederum und brauchte Soldaten. Und die sind auch direkt an die Front, wie der Großvater meines Vaters zum Beispiel.
Das heißt, ihre Großeltern, Urgroßeltern hatten keine Anpassungsschwierigkeiten. Das heißt, sie wurden im Osmanischen Reich freundlich aufgenommen.
Sofort. Sie haben auch sofort Ländereien geschenkt bekommen, damit sie dort sich sofort sesshaft fühlten. Also dieser Ort, wo meine Eltern groß geworden sind, Köprübaşı, in der Nähe, in so einem kleinen Dreieck zwischen Bolu und Düzce. Düzce ist eine Tscherkessenstadt, sagt man so. Das war eine Gegend, was eigentlich Sumpf- und Waldgebiete waren. Die haben das komplett bekommen. Also der Großvater meines Vaters hat da einen riesen Teil gekriegt mit dem See. Der Großvater meiner Mutter irgend so ein Waldstück mit Sumpf. Und die haben sich das trockengelegt.
Ist denn irgendetwas von dieser Kultur, dieser langen Kultur aus dem Kaukasus in Ihrer Familie aufbewahrt worden? Ist es mitgenommen worden bis nach Hannover?
Also bis zum heutigen Tag, würde ich sagen. Es gibt so etwas wie so eine, wie soll ich sagen, so eine feste Burg der Familie. Weil für Tscherkessen, das ein Volk ohne Schrift ist, ist sozusagen die Überlieferung die einzige Bibliothek. Und Rituale und Sitten werden besonders gepflegt, wie so ein Almanach. Weil es gibt ja keine andere Geschichte. So dass also in unserer Familie all das, was so Familie bedeutete, sich gegenseitig Halt zu sein, eine innere und äußere Burg war. Also Haltegriff schlechthin. Und das ist bei uns sehr stark verankert. Und deswegen war mir auch die Trennung so, als ich mit 18 da weggegangen bin, ein Horror. Und ich war Gott froh, als ich mit 20 mit meinen Eltern mich sozusagen wieder versöhnen durfte, dass ich Freiheit haben wollte.
Als Sie als Kind nach Hannover kamen und dann heranwuchsen, welche Ratschläge hat Ihnen Ihre Mutter mit auf den Weg gegeben? Und wie hat sie Sie durch den Alltag geführt?
Das waren eigentlich ganz, ganz einfache. Zunächst mussten wir ganz schnell die deutsche Sprache lernen. Mein Vater, der konnte übrigens schon in der Türkei das Deutsch. Also Kant, Hegel und Schopenhauer hat er in der Türkei schon in Deutsch gelesen. Er kam also mit seinen Büchern in Deutsch schon hierher. Also wir waren dann im Dorf. Mami hat dann Brötchen gemacht und die Dorfkinder spielten mit uns. Und wir haben tatsächlich von morgens bis abends nur Deutsch gesprochen. Der Vater sprach mit uns Deutsch. Und wir waren innerhalb von 3 Monaten in der Grundschule. Also damals hieß das Volksschule im Dorf. Ja, und dann ging es normal weiter. Und meine Mutter hat gesagt, egal wer dir begegnet, achte ihn als Mensch. Ob er Christ ist, schwarz oder weiß, Jud oder Moslem, ist vollkommen egal. Er muss Anstand haben und du hast die Pflicht zum Anstand.
Wie haben die Deutschen auf Sie reagiert, als Sie 14, 15, 16, 17 waren?
Gut, ich konnte antworten, das war ja auch überall die Erste, irgendwie, oder wir, meine Schwester und ich, und wir konnten antworten. Das war eine ganz entscheidende Sache, wenn wir gefragt wurden.
In dem Buch sind viele Sätze da, die zum Nachdenken wirklich herausfordern und auch provozieren. Zum Beispiel, mein Problem mit meinen Eltern, schreibt Renin Limmelkan, war nicht, dass sie zu der Tätergeneration des Holocaust gehörten. Mein Problem war, dass sie nirgendwo hingehörten.
Ja, das ist richtig. Kinder wollen irgendwo hingehören. Und wenn du siehst, es ist immer ein Unterschied zwischen dir und der Außenwelt. Und die Außenwelt sagt auch, dass du ein Unterschied bist. Und du merkst, deine Eltern sind ja auch anders, sie gehören auch nirgendwo hin. Und sie definieren auch ihre Sozialisation als eine Improvisation. Das heißt, wir haben wie so auf einer Zeitbrücke gelebt zwischen gestern und dem Morgen. Ein Heute gab es nicht. Und ich wollte irgendwo hingehören, zumindest in ein Heute gepflanzt werden. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich sitze da wie so eine Topfblume auf dem Fensterbrett und schaue auf den Tag. Aber er gehört mir nicht.
Können Sie das nochmal beschreiben, was es ist, dieses zwischen den Stühlen sitzen, als Sie damals zum Abitur gingen?
Mir ist ganz heiß, ich muss die Jacke.
Gerne. wie es ist, oder können Sie sich noch erinnern, dieses zwischen den Stühlen sitzen? Was hat Sie so verletzbar gemacht? Oder waren Sie da besonders empfindlich?
Aber das ist Kind. Kinder wollen einen klaren Bezug. Einen klaren Bezug, ob in der Person, in der Kultur, in der Umgebung. Kinder wollen nicht anders sein. Kinder wollen dazugehören. Und wenn aber sie Differenz spüren, sind sie per se zwischen den Stühlen. Das tut nicht gut. Kinder brauchen so etwas wie ein Korsett, ein Gerüst, ein Halt.
Sie machten ein Abitur und ich glaube, die Bewerbung bei der Schauspielschule, das sollten die Eltern nicht wissen. Warum?
Meine Mutter, die also so ein radebrechendes Basisdeutsch sprach, die sagte immer, das ist Zigeunerleben, also Zigeunerleben. Das ist nichts gut, das ist Zigeune. Ohne zu ahnen, dass man auch als Zigeune irgendwie überleben kann. Also sie hat da nicht so viel Zukunft drin gesehen, das ist Nummer eins. Und mein Vater hätte mich gerne, lachen Sie bitte nicht, er hätte mich gerne in der Politik gesehen. Also ich habe ja das wirtschaftswissenschaftliche Abitur. Ich war dann auch immer, also nach einem Jahr, Jobben bei Wabco, Westinghouse, Tengelmann und irgendwelchen Subjobs, war ich dann immatrikuliert in der Politologie, also in der Technischen Universität in Hannover, Politologie, Wirtschaftswissenschaften und Philosophie. Mein Vater war gottfroh, sie ist auf dem richtigen Weg. Ja, aber er hat meine Neugier unterschätzt. Ich war so neugierig, dass ich einem Mädchen gefolgt bin, die gesagt hat, da gibt es eine Schauspielschule. Von der hatte ich noch nie was gehört. Und ich hatte das Glück, sie zu bestehen.
Es gibt ja dann so eine Art, ja nicht nur Art, es gibt einen Vaterstolz und eine Mutterstolz auf die eigenen Kinder. Das kennt jeder, der Kinder hat. Wie war es denn dann, als Reni Nirmerikan zum ersten Mal im Film auftrat, im Fernsehen auftrat? Hat sich dann dieses Bild verändert? War auch der Vater zufrieden, die Mutter?
Also mein Vater ist ja ein ganz nüchterner Intellektueller. Er selbst sagt auch von sich, er sei ein Technokrat. Wenn die Inhalte stimmen und die Form stimmt, und wenn ich meinen Job handwerklich gut gemacht habe, aber sprich phonetisch, dann war er mit mir sehr zufrieden. Und das habe ich zu 80% auch mal hingekriegt. Meine Mutter hatte immer so Bedenken, was so das Körperliche, das Sinnliche betraf. Also solange ich angezogen war, war auch meine Mutter mit mir zufrieden. Es gab aber ab und zu ein paar Sequenzen, wo man eine Brust oder eine freie Schulter sah. Da sagte sie wieder, das Zigeune, das ist nichts gut.
Ich glaube, ich sollte jetzt auch das Rätsel lösen. Dieses Buch ist eine einzige und große Liebeserklärung an Ihre Mutter. Muss es manchmal erst so sein, dass der Tod dazwischen kommt und dann? Oder war das vorher schon, diese tiefe innere Zuneigung und Liebe zur Mutter?
Ich war schon immer verknallt in meine Mutter. Es ist wirklich wahr, weil sie ist... Es ist großartig, wie Menschen mit so einem ganz tiefen, inneren, menschlichen Gesundheit auf die Welt zugehen. Sie war eigentlich der einzige Mensch, den ich von morgens bis abends staunend erlebt habe. Die lief wirklich durch die Gegend herum und sagte, wie hat die das gemacht? Wie kocht die das? Wie machen die das? Gott, sind das schöne Häuser. Jeder Tunnel wurde zu einem Ereignis. Mein Gott, was Menschenhände machen können. Meine Mutter war ein einziges, großes, kindliches Staunen. Fernab von jeglicher Trennung oder fernab von jeglichem Fremdheiten. Und das habe ich immer an ihr geliebt. Und dann war sie etwas, so was ganz natürlich Renitentes. Wenn sie was nicht wollte, hat sie es auch nicht gemacht. So. Und sie hat nie nach oben geguckt, wenn die Menschen sie haben runterdrücken wollen. Also sie war so etwas, was wirklich gelebter Anstand ist. Ich habe diese Frau zutiefst geliebt. Aber sie hat nicht darüber gesprochen, wissen Sie? Wir sprachen nicht über Gefühle. Sie hat es einfach nur getan. Das ist das Großartige.
Gestorben ist sie in Hannover. Wo ist sie beerdigt?
In der Türkei.
War das von Anfang an klar? War das ihr Wunsch oder ist es Tradition?
Sowohl als auch. Also dieser Entschluss hat zwei Gründe. Einerseits, sie wollte zurück, weil für Tscherkessen eben auch die Erde, der eigene Besitz, eine tradierte Identität ist. Ein Raum, ein mystischer Ort, wo sich Leben und Tote treffen. Also der eigene Boden ist etwas ganz Heiliges. Da wollte sie zurück. Und das andere war, dass sie zwar gerne in unserer Nähe gewesen wäre, aber der Boden hier ist ja nur gemietet. Er ist ja nur geliehen. Das heißt, ein Grab hier ist nur befristet. Man muss ihn mieten und dann muss man vielleicht das irgendwann mal abbestellen oder weiter verlängern oder sich umbetten lassen. All das war für sie Horror.
Sie beschreiben sehr, sehr eindrucksvoll die Beerdigungsfeier, die Zeremonie, wo Sie praktisch auch wie eine Fremde waren. Haben Sie das so empfunden oder wurden Sie mit offenen Armen empfunden oder war das Ihre Wahrnehmung, dass Sie fremd sind in der eigenen Tradition praktisch?
Ja, das war meine Wahrnehmung, weil ich sie nicht kannte. So großartig wie diese Menschen waren, kann ich nicht sagen, ich war fremd, weil sie haben mich mit offenen, also uns, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und mich mit offenen Armen empfangen. Wir sind gebettet worden, getragen worden. Der Vorplatz bei strömendem Regen war voll mit 300 Menschen, das ist irrsinnig viel. Sie haben gewartet 24 Stunden, dass wir kommen. Aber ich kannte sie alle nicht, ich kannte nicht mal ihre Sprache.
Sind Sie da dann die Deutsche?
Ja, jetzt ja. Vorher war ich wenigstens noch Semias Tochter, meine Mutter hieß Semia. Und jetzt bin ich, jetzt gibt es Semia nicht mehr.
Ja, und wie ist es, wenn Sie, also auch bei der Trauerfeier, als Sie miteinander geredet haben, wenn Sie als Deutsche gesehen worden sind?
Ich habe das rückblickend erst begriffen, was da passiert ist. Also in der Sekunde selbst war ich tatsächlich wie in einem Taucheranzug, also verschweißt. Ich habe nicht wirklich was mitbekommen. Ich war stumpf, platt, hohl. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich dort nicht, egal ob sie mich kennen oder ob sie mich nicht kennen, ich war als Mensch aufgehoben, weil es dazu gehört, einen Menschen in der Trauer nicht allein zu lassen. Wissen Sie, ich habe gefremdet, aber nicht die.
Einer der großen Unterschiede in der Mentalität, das ist mir jetzt in dem Buch auch so klar geworden, ist der Zusammenhalt der Familie. Und Sie schreiben ja auch, dass die Deutschen, alles wunderbar funktioniert, die Müllabfuhr kommt pünktlich, die Busse fahren pünktlich ab, aber man steckt die Eltern, wenn sie alt werden, in Altersheime und ist froh, wenn man sie möglichst wenig sieht, das ist etwas zugespitzt. Das heißt, ist es für Sie ein großer Wert, eine große Familie zu wissen und auch, dass diese Familie funktioniert?
Es ist so traurig, ich muss es aber sagen, es ist so. Ich habe erst, als ich keine Familie mehr hatte, gemerkt, wie wichtig sie ist. Und ich bitte euch, seid euch dessen vorher bewusst.
Wir wollten ja nochmal über das Ankommen reden. Da ist auch einer dieser Sätze drin. Auf gepackten Koffern sitzen. Und Sie schreiben, ja, es hört nicht auf. Anders zu sein ist weiterhin ein Problem in unserem Land. Frau Dirmelkan, Sie sind erfolgreich, Sie sind Schauspielerin. Sie gastieren jetzt, glaube ich, in Essen, sind wieder auf Tournee. Das heißt, die Welt liegt Ihnen zu Füßen.
Nein, nein, sowas sagt man nicht.
Nein? Aber Sie haben eine Menge erreicht.
Ich hatte das große Glück.
Und trotzdem dieses Gefühl, anders zu sein und nicht angenommen zu sein.
Das gehört offensichtlich zu diesem Leben dazu, wenn man eine gebrochene Biografie hat. Es ist auch gar nicht so schlimm. Und dass das auch nie aufhört, habe ich bei einer, es ist so unglaublich, aber bei einer nächtlichen Talkshow erlebt, als Reich Ranitzky sein Buch vorstellte, Mein Leben, ein großartiges Buch. Er wurde gefragt, was er denn sich wünschen würde, wenn er wiedergeboren werden würde. Wissen Sie, was er geantwortet hat? Natürlich zuerst, Humbug, will ich nicht. Aber dann auf Drängen des Journalisten hat er tatsächlich geantwortet. Er hat geantwortet und das war etwas für mich wie ein Weltgong aller Migranten der Welt. Dieser Mann, der so in dieser deutschen Geistesgeschichte, Kulturgeschichte verpflanzt ist, wie eingepflanzt ist und verwurzelt ist, wie kaum ein zweiter, der sagte, wenn ich wiedergeboren werden würde, möchte ich in die Mitte der Gesellschaft geboren werden. Schauen Sie, das sagt ein Mann mit 80. Es ist offensichtlich so, dass du dieses Gefühl, am Rande zu stehen, nicht verlierst. Es ist auch wirklich nicht schlimm. Es soll halt so sein. Bloß, ich will, dass die Mehrheitsgesellschaft es uns etwas einfacher macht.
Aber kann es nicht sein, dass ein Hartz-IV-Empfänger genau dieselbe Gefühlslage hat, dass er
nicht
dazugehört?
Ganz genau, das schreibe ich auch im ersten Kapitel. Ein Ich wird man nicht allein. Ein Ich braucht ein Gegenüber, egal ob er 30 Worte oder 3000 spricht. Wissen Sie, Sprache stigmatisiert und grenzt aus. Aber es hilft dir nicht weiter, wenn du kein Gegenüber hast, das dir antwortet. Das heißt, das betrifft den Einheimischen genauso wie den Dazugekommenen. Eine Gesellschaft muss einem den Platz anbieten. Von alleine kannst du nicht sesshaft werden.
Aber kann es nicht auch sein, dass das Anderssein eine Riesenchance ist, dass sie anders auf dieses Land schauen? Also so eine Art Hefe sind in diesem Land, wo Gewohnheiten eben von Generation zu Generation weitergegeben werden?
Auch. Sie haben absolut recht. So, das ist genuin Kultur. Kultur ist der Dialog der Zeiten. Wir müssen nicht interkulturellen Dialog machen, das ist tautologisch. Kultur ist dieser Dialog von gestern, morgen und heute. Mit dem Fremden, mit dem Neuen, mit dem Anderen. Das ist das, so wächst Kultur.
Wir sollen super Freunde sein?
Ja, bitte. Super heißt das. Weißt du, musst du sprechen Deutsch und Türkisch. Super.
Glauben Sie, dass sowas wie hier auf der Messe, Gastland, Türkei, faszinierend farbig, viele Gespräche, dass so etwas so ein Pflänzlein setzen kann? Bringt es was?
Ich hoffe, dass aus Topfblumen vielleicht ein paar Gartenblumen werden und vielleicht später sogar festgewachsene Bäume. So what? Anders geht's ja nicht.
Schöneres Schlusswort kann es nicht geben. Bedankt mich sehr, Rina Dürmelkamp.
Ich danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.